Warum brauchen wir eine Vergewisserung darüber, was es heißt, ein Mensch zu sein? Das weiß doch jeder, weil jeder einer ist. Warum müssen wir verstehen, tiefer verstehen, wer wir sind? Naja, meine These ist, wir wissen nicht so gut, wer wir sind. Ich glaube, uns geht viel verloren von der Frage, wer sind wir eigentlich? Vor allem in den letzten Jahrzehnten. Warum eine Lehre über den Menschen? Weil es in unserem Leben einerseits, das merken wir alle, ganz viele dramatische Fortschritte und Entwicklungen, technische Entwicklungen gibt, die uns alle begeistern, bereichern, beschenken. Ich habe hingeschrieben, stellt euch mal vor, ein Leben ohne Narkose. Also das ist noch nicht so lang her, die letzten paar tausend Jahre, völlig selbstverständlich, dass Menschen ohne Narkose operiert worden sind oder ihnen der Zahn rausgerissen worden ist oder was auch immer. Oder ohne Brille. Also bis ins 14. Jahrhundert, da haben große Gelehrte gelebt, haben die ab 40 irgendwie mit dem Ofenrohr ins Gebirge geschaut oder mussten sich vorlesen lassen oder sowas. Ne? Ganz einfache Sachen. Oder ganz schlimm, stellt euch vor, ein Leben ohne Smartphone. Unfassbar, oder? Jugendliche auf die Frage, was das Schlimmste wäre, was sie verlieren könnten, sagen, mein Handy. Also wahnsinnige technische Entwicklungen, aber wir können gleichzeitig nicht so wirklich die Frage beantworten, hilft es, was wir da alles technisch, medizinisch, in der Weltbeherrschung erreicht haben, hilft uns das, mehr zu verstehen, wer wir sind? Hilft dir Google, Facebook, Instagram, das Wissen der Welt, mehr zu verstehen, wer du selbst bist? Oder vielleicht sogar weniger, weil du dich auf Instagram permanent inszenieren musst und gar nicht so wirklich weiß, wer sich da inszeniert? Also, schwierige Frage. Wir haben die Aufklärung durchlebt und sind stolz darauf, ab dem 17. Jahrhundert, vielleicht schon früher, die Renaissancezeit, danach der Europäer, auch der Amerikaner, die Vernunft dominiert. Aber wir haben im 20. Jahrhundert und auch noch im 21. grausamere Kriege erlebt, als wir sie je in der Geschichte vorher erlebt haben. Hat der Mensch moralischen Fortschritt erlebt, gemacht oder immer irgendwie nur Wissensfortschritt, Weltbeherrschung? Wir erleben eine digitale Revolution, in der inzwischen nicht wenige davon sprechen, dass es einen Transhumanismus geben wird. Das heißt, eine Zeit, in der irgendwie der Mensch überwunden wird und aufgehen wird in digitalen Welten. Ich kann es mir noch nicht vorstellen, aber es gibt Menschen, die meinen, es wird so sein. Am Ende beherrschen die Maschinen, die Computer, die digitalen Welten uns. Wie ist das Verhältnis von Mensch und Technik? Wissen wir, was das eigentlich mit uns macht? Wenn jedes neunjährige Kind ein Handy hat und süchtig wird nach Likes, wissen wir, was das mit dem Gehirn von einem Kind macht? Und wenn das Einstiegsalter für harte Pornografie bei Jungen 11 Jahre ist, durchschnittliches Einstiegsalter, wissen wir, was das mit dem Menschengehirn macht? Wir bekommen an unser traditionelles Verständnis von Mannsein, Frausein, Familie haben, Gesellschaft leben, massive Anfragen, zum Beispiel durch Evolutionstheorien oder durch Gendertheorien. Wir haben eine freie Gesellschaft und einen freien Markt und sind eigentlich stolz darauf und merken aber, dass der freie Markt vor allem vordergründige Bedürfnisse der Menschen bedient. Sind wir freier, weil wir alles haben können? Oder sind wir Sklaven, dass wir alles haben müssen? Frage. Was heißt freie Gesellschaft? Was braucht der Mensch wirklich, um ein glücklicher Mensch zu sein? Was ist überhaupt Glück? Und was heißt dann von hier aus ein christliches Menschenbild? Ist euch schon mal aufgefallen, dass fast alle Parteien, also vielleicht die Linken und die Grünen nicht so, aber die anderen häufig mit dem Thema christliches Menschenbild hausieren gehen, werben gehen? Weiß man noch, was ein christliches Menschenbild ist? Die meisten werden sagen, okay, da geht es irgendwie um Humanismus, um Werte, um Würde des Menschen, das wäre dann schon ein bisschen tiefer. Aber, meine Lieben, zum christlichen Menschenbild gehört auch, dass der Mensch gebrochen ist, erlösungsbedürftig ist, nicht automatisch heil ist, potenziell süchtiger ist, potenziell Gewalttäter ist. Es gehört auch dazu, ist tief in unserem Wissen, will aber keiner mehr wissen, wenn wir mit christlichem Menschenbild, über das christliche Menschenbild. Wie beeinflusst der Glaube an Christus unser Bild vom Menschen, unser Selbstverständnis von dem, wie wir uns selber verstehen? Wir glauben, christliches Menschenbild, und damit leite ich dann schon gleich über, heißt, wir nehmen Maß am Glauben und vor allem an Christus selber. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal habt durchgedacht. Wir glauben als Christen, Jesus ist der einzige Offenbarer, der wirklich Kunde von Gott gebracht hat. Christen wissen eigentlich, sollten besser wissen als alle anderen, wer Gott ist. Aber weil Gott in Jesus Mensch geworden ist, sollten Christen auch besser als alle anderen wissen, wer der Mensch ist. Haben wir ein tieferes Verständnis von Menschsein als andere? Romano Guardini, großer Theologe, hat mal gesagt, nur wer Gott kennt, kennt den Menschen. Ich kann sagen, nur wer Jesus kennt, der Gott Mensch ist, kennt den Menschen. Durch ihn und seine Offenbarung wissen wir tiefer als alle anderen, wer Gott ist und wer der Mensch ist. Wissen wir es? Ein Beispiel. Ich habe jetzt ein paar Berufe hingeschrieben, längst nicht alle, viel, viel mehr gibt es. Ärzte, Psychologen, Juristen, Lehrer, Sozialarbeiter und. Alle gehen mit Menschen um und urteilen über Menschen. Und wir gehen davon aus, dass wir wissen, was eine Krankheit ist. Wissen wir es, was Krankheit ist? Irgendwie schon, aber ist Verhaltensauffälligkeit von einem Kind, ADHS, eine Krankheit? Wissen wir, was Kranksein heißt? Und vor allem wissen wir, was Gesundsein heißt? Wenn ich Arzt bin, müsste ich eigentlich ein Menschenbild haben, von dem ich weiß, wo ich hin will, wenn ich dem helfen will, heil zu werden. Ich frage manchmal einen Arzt oder Ärztin oder Medizinstudenten, sind Sie wirklich Arzt oder sind Sie nur Mechaniker? Steht ihr den Unterschied? Ne? Wissen wir, was Heilsein bedeutet? Was die Seele des Menschen ist, wenn ich Psychologe bin? Es gibt viele, die sagen, gibt's überhaupt nicht. Der Mensch besteht nur aus Materie. Gibt es die Seele des Menschen? Was Recht und Unrecht ist, was Gut und Böse ist, wenn ich Jurist bin? Gibt es das absolut Böse? Oder ist das Böse immer nur relativ zur Kultur? Ist es, was vor 100 Jahren böse war, vielleicht heute gut? Oder gibt es das Böse absolut? Wissen wir das, wenn wir über Menschen urteilen? Oder wie Pädagogik geht, wenn Sie Lehrer sind, Kindergärtnerin sind, Erzieherin, Lehrerin. Was ist das Ziel von Pädagogik? Was heißt, ich möchte einem jungen Menschen helfen, ein Mensch zu werden? Was heißt es, Mensch sein? Dass er Wissen ansammelt? Das kann er bei Google auch. Was heißt es? Was heißt ein gutes Leben überhaupt führen? Ein Swimmingpool haben? Ein Privatjet haben? Heißt das ein gutes Leben haben? Ich will euch einfach nur die Frage unterschieben. Jeder weiß irgendwas darüber, aber irgendwie unsere Frage, was heißt eigentlich Mensch sein, ein guter Mensch sein, ein gutes Leben haben, ist in dieser Gesellschaft im Grunde überhaupt nicht mehr klar. Und es gibt Tendenzen, die dahin gehen, dass sich gewissermaßen der Mensch selber abschafft, in dem, was bei uns passiert in der Welt. Ein paar Sachen ist nicht alles nur schlimm und nicht alles nur schlecht, aber ich glaube, wenn unsere Gesellschaft, vor allem auch die westliche, nicht aufpasst, arbeiten wir in Richtung Abschaffung der Würde des Menschen und des Menschseins. Deswegen brauchen wir, ein Verständnis des Menschen, dass wir uns immer wieder vergewissern, wer oder was wir sind. Und der erste Punkt, den ich heute anreißen will, nicht fertig machen will, das mache ich dann beim nächsten Mal, ist die Frage nach der Freiheit. Warum? Na, ich glaube, weil Freiheit der Begriff schlechthin ist, der irgendwie, den alle im Mund führen, die gelingendes Leben im Auge haben. Oder die sagen, was soll Politik erreichen? Die Freiheit des Menschen, die Freiheit des Menschen schützen. Was willst du in deinem Leben? Ich will ein freies, selbstbestimmtes Leben führen. Weißt du schon, was Freiheit ist? Wissen wir schon, was Freiheit ist? Wir spüren, es ist ein schwieriger Begriff. Wenn ich denke an meine eigene Jugend, ich habe mir gedacht, wenn ich endlich einmal zum Rauchen anfangen darf, das ist die große Freiheit. Oder du gehst allein fort und trinkst ein paar halbe Bier, jetzt bist du in der großen Freiheit. Na toll, ist ja so banal, ne? Aber wir merken natürlich, gell, wenn jemand sich in sowas reinziehen lässt, wenn einer anfängt zu saufen oder dass das die große Freiheit die ist, die süchtig macht. Jeder Mensch ist ein potenziell Süchtiger. Bilden wir uns nicht ein, dass wir frei davon wären. Anerkennungssüchtig, Internetsüchtig, Shoppingsüchtig, sowas. Bei jedem von uns potenziell süchtig. Es gibt scheinbare Freiheit, die uns zu Sklaven macht. Es gibt Philosophen und Naturwissenschaftler, die sagen, vergiss das mit deiner Freiheit. Du bist auch nur ein Objekt in einem kausal geschlossenen Naturzusammenhang. Alles, was du tust, musst du tun, weil Natur ist Ursache und Wirkung. Und wenn wir alles wüssten, was gerade in deinem Hirn und in deinem Leib vorgeht, dann könnte ich genau sagen, was du nachher machst oder im nächsten Moment. Im Grunde bist du nicht mehr als eine Maschine oder ein instinktgesteuertes Wesen. Spielt dir nicht ein, dass du frei bist. Gibt's wirkliche Freiheit? Auch neue Modelle von sozialem Zusammenleben, von sexuellen Aktivitäten, von sexueller Identität, Mann sein, Frau sein, Familie haben. Wir wollen uns davon befreien. Ich will nicht mehr der Sklave meines Körpers sein. Ich will selber entscheiden, wen ich liebe, was für einen Körper ich habe. Ich will den selber gestalten können. Ich will frei sein. Ich halte Familie für ein Modell, das mich irgendwie einschränkt, begrenzt, versklavt. Ich will frei sein. Ja, gibt es also politische Strömungen, die mit solchen Vorzeichen daherkommen. Emanzipation, Freiheit unter Lossagung von körperlichen Voraussetzungen, familiären Voraussetzungen und Geschlechtsidentität-Voraussetzungen. Politische Revolutionen wollen immer Freiheit und Dann gibt es das alte Wort, die Revolution frisst ihre Kinder, oft führt es nur in die größere Sklaverei. Was ist Freiheit? Ich versuche mal eine kurze und eigentlich eher ein bisschen oberflächliche Ordnung in vier Grundkategorien, die uns helfen, unser eigenes Denken ein bisschen zu sortieren. Das erste ist, wir glauben und wir glauben, dass das auch erfahrungsbasiert ist und die, die es nicht glauben, müssen mir das Gegenteil beweisen. Wir glauben, es gibt sowas wie, du kannst selber einen neuen Anfang setzen in einer Kette von Naturkausalitäten, die ablaufen. Wenn ich jetzt diese Fernbedienung hier runterfallen lasse, dann liegt sie vielleicht am Boden und übt dann Druck auf den Teppich aus. Und wenn die dann 10 Jahre da liegt, dann ist in dem Teppich vielleicht eine Delle drin oder irgendwas. Ne? Und irgendwann stolpert einer, keine Ahnung, ist egal. Versteht, was ich meine? Ne? Du kannst durch deine freie Entscheidung einen Anfang setzen und eine neue Naturkausalität in Gang bringen. Mitten in einer geschlossenen Naturkausalität oder vermeintlich geschlossenen Kausalität gibt es Freiheit. Und der Mensch kann ein Anfang sein. Das nennt man im Blick auf die Philosophie von Immanuel Kant transzendentale Freiheit. Das ist die Bedingung der Möglichkeit, dass überhaupt wir über Freiheit nachdenken können. Also einen Anfang machen können, ist Freiheit, ein Begriff von Freiheit. Zweiter Begriff, den ihr alle kennt, ist Willensfreiheit oder Freiheit zu etwas. Freiheit, irgendwas zu tun, zu machen, zu wollen, zu wählen. Man kann das nochmal aufgliedern in zwei Sachen. Ich kann entscheiden, dass ich irgendwas tue. Ich kann entscheiden, ich fahre jetzt Fahrrad oder ich mache es nicht. Und dann kannst du nochmal davon unterscheiden, fahre ich jetzt die Donau entlang oder den Inn entlang, ja, beim Fahrradfahren. Das ist dann nochmal innerhalb des Tuns eine Art Wahlfreiheit. Aber das fasst die Philosophie unter dem Begriff Willensfreiheit. Wir glauben, dass es Willensfreiheit gibt, dass wir die haben. Für die meisten Menschen erschöpft sich der Begriff von Freiheit schon in sowas wie Willensfreiheit. Vielleicht noch, weil das auch sehr einsichtig ist in diesem Begriff, in der Handlungsfreiheit, und Handlungsfreiheit bedeutet, ich bin frei von etwas. Was bedeutet das jetzt wieder? Naja, ich will Fußball spielen, aber leider fehlt mir ein Haxen oder ich bin amputiert und ich kann es halt nicht. Also ich bin nicht frei, etwas zu tun, was ich eigentlich können möchte. Ich wäre gern fließend in Englisch, habe aber noch kein einziges Wort gelernt. Also Freiheit von dürfen und sollen und Freiheit von können wäre nochmal etwas, was man Handlungsfreiheit nennt. Auch das Gesetz, das darfst du nicht tun, das sollst du nicht tun, schränkt deine Freiheit ein. Ja? Das wäre jetzt mal so eine Übersicht über ein paar Begriffe von Freiheit und wir können uns fragen, ist es das schon? Ist es das schon? Was wäre jetzt noch irgendwie darunter, wo spüren wir, dass das noch nicht so das ganze Ding ist? Was wäre noch eins, wo hinein eigentlich das alles münden müsste? Ich habe das jetzt mal genannt, eine vierte Dimension, die eigentlich wichtigste ist, in der alles verankert sein müsste. Freiheit als Ausdruck von authentischem Selbstsein. Was meine ich damit? Einfach ein paar Begriffe, die führe ich das nächste Mal noch tiefer aus. Ist eine Person, der du begegnest, echt? Hast du das Gefühl, die ist in dem, was sie sagt, was sie tut, irgendwie authentisch? Oder tut die dauernd nur so, weil sie meint, so Erwartungen von anderen erfüllen zu müssen? Ist jemand echt? Stimmen wollen und sollen überein. Wenn du dauernd nur Dinge tust, die du tun sollst, aber nicht willst, dann bist du ein Sklave. Wenn du tun willst, was du tun sollst, geht es in Richtung Freiheit. T. tiefer gelegt. Integrität. Bist du ein integrierter Mensch? Der C.S. Lewis hat mal Integrität definiert sehr tief. Das Richtige tun, auch wenn niemand zusieht. Das ist ganz schön, ganz einfach. Ja, denk dir einfach mal, was du alles tust, wenn niemand zusieht und ob du möchtest, dass dich dabei jemand erwischt. In der Bindung als Form der Freiheit. Also, wir haben in der Regel in unserem Leben eine Angst vor Bindung, weil wir denken, Bindung bindet mich und macht mich eher unfrei. Aber wenn Menschen sich richtig gern haben und sich zum Beispiel entschließen zu heiraten, dann sagt der Ehegegner, ja spinnst du, machst dich lebenslänglich zum Sklaven. Wenn du deine Partnerin, deinen Partner liebst, sagst du, nein, diese Bindung ist die Form meiner Freiheit. In ihr will ich Freiheit, frei sein, frei leben. Ich habe den Tanz, habe ich schon oft gesagt, als ein Bild für mich, für das immer, weil im Tanz, wenn du Menschen siehst, die anmutig tanzen können, richtig schön tanzen. Ich kann mich erinnern, wir haben in Benediktbeuern bei unseren Studierenden immer so einen Schwarz-Weiß-Ball gehabt, da war ich nicht so oft, aber 2-3 Mal. Und da waren dann ein paar Leute, die konnten so gut tanzen und ich bin echt ein bisschen ein Trampel in der Hinsicht und hab echt mit irgendwie, ja, also haben wir gedacht, das wäre schön, wenn du so gut tanzen könntest. Warum? Naja, tanzen ist auf der einen Seite ein Ausdruck von Freiheit, wenn das wirklich jemand gut kann, gell? Das ist also Anmut, wo du merkst, boah, ist das schön, wenn die einfach sich bewegen, frei, aber dann ist mir gekommen, hallo, die sind ja völlig gehorsam. Ja, wieso? Ja, die folgen dem Takt der Musik und den Bewegungen ihres Partners. Die sind in der Anmut der Freiheit wirklich gebunden an den anderen und an die Musik. Also der Tanz, ein Bild für tieferes Verständnis von Freiheit, in dem wir tiefer wir selbst sein können. Kannst du zu deinen Überzeugungen stehen, auch wenn du massiven Gegenwind hast? Kannst du sagen, das ist meine Position, auch wenn von außen so viel kommt und du spürst, es ist nicht richtig, was kommt, aber du bist doch vielleicht geneigt zu verraten. Kannst du selbstvergessen sein? Selbstvergessene Hingabe leben? Etwas tun, was du einfach nur um der Sache willen tust? Und nicht, weil es jemand von dir verlangt und nicht, weil du dauernd, keine Ahnung, irgendwas leisten oder bringen musst, sondern um der Sache willen. Im liebenden Handeln, es ist im Grunde die Grundlage von allem, kannst du ein liebender Mensch sein und deswegen in dem, was du tust, frei sein. Vom Augustinus gibt es das berühmte Wort, jetzt habe ich es hier nicht drauf, Liebe und dann tu, was du willst. Liebe und dann tu, was du willst. Aber meine Lieben, das ist nicht einfach Liebe im Sinn von, ich habe dich schon ganz gern, aber ich will schon, dass du für mich da bist. Es ist noch nicht so die Liebe, die der Augustinus meint, ne? Sondern Liebe, die den anderen meint, um seinetwillen. Kannst du Ja zu dir selber sagen und zu deinem eigenen Leib, so wie du bist? Wer sich darin schwer tut, tut sich gleichzeitig schwer, frei zu sein in der Hingabe. Letztlich, und das ist die tiefste Dimension, können wir den Willen des Vaters als den erkennen, den wir auch wollen für uns. Denk an das kleine Kind, das geborgen ist bei der Mama, beim Papa, und macht, was es will, aber irgendwie weiß, dass es in dem, was es tut, übereinstimmt mit dem, was Mama und Papa auch gut finden oder wollen. Ist nicht immer so, gell? Kinder kommen dann in die Trotzphase, aber vielleicht könnt ihr euch reinversetzen in ein Kind will eigentlich mit Mama und Papa leben. Oder denkt ihr, das ist jetzt ein sehr tiefes, dramatisches Beispiel, die über die Haltung von Sophie Scholl in ihrem Gerichtsprozess, Sophie Scholl, das ist das junge Mädchen, wissen die meisten vielleicht, das in der Nazi-Zeit Widerstand geleistet hat, eine Studentin in München mit ihrer Gruppe der Weißen Rose, der im Prozess gewissermaßen eine Brücke gebaut worden ist, dass sie zurückzieht ihre Position, dass der SS-Mann, der sie fragt und untersucht, sagt, also wenn Sie jetzt sagen, das war der Streich eines dummen Mädchens, eines jungen Mädchens, ich habe es nicht so gewollt, Sie sind so eine kluge Frau, Sie könnten doch für Ihr Volk noch so viel Gutes erreichen. Und Sophie Scholl hat gesagt, also jetzt mit meinen Worten, ich kann mich nicht mehr genau an den Wortlaut erinnern, ich diene einer Wahrheit, die größer ist als ich selbst. Wer ist freier? Der Mann, der sie untersucht und ihr die Möglichkeiten eröffnet? Oder die, die in ihrer Überzeugung steht? Ich habe mal eine Definition gefunden, nicht gefunden, sondern die ist mir so im Nachdenken über Freiheit gekommen, die möchte ich euch jetzt zum Schluss noch sagen. Freiheit heißt, im Herzen eines anderen man selbst sein können. Freiheit heißt, im Herzen eines anderen man selbst sein oder werden können. Du bist eine Person, darüber sprechen wir auch noch, du kannst nie ohne die Anerkennung und die Gemeinschaft mit den anderen oder der anderen, also Gemeinschaft oder mit einer anderen Person, nie wirklich in einer tiefere Form der Freiheit finden. Und jeder von euch weiß, dass er Menschen braucht, die ihn zunächst einfach mal annehmen und bejahen. Und du weißt und spürst, in dessen Gegenwart, in deren Gegenwart, kann ich tiefer ich selbst sein. Kleine Kinder brauchen das offene Herz der Eltern, damit sie wachsen können und sie selber werden können. Liebende brauchen einander, damit ich in der Gegenwart des anderen tiefer ich selbst werden kann. Getragen bin gewissermaßen von unten, gehalten bin von unten. Wir brauchen einander, damit wir durcheinander freier werden können. Aber unser Problem ist, meine Lieben, du bist begrenzt in deiner Liebesfähigkeit und dein Freund, deine Partnerin ist begrenzt in ihrer Liebesfähigkeit und du hältst dich manchmal schon selber nicht aus. Und willst aber, dass der andere dich aushält? Geht auch nicht immer nur gut? Und dann merken wir, dass unsere Formen, dem anderen Raum zu geben, in mir, er selbst zu werden, dass die manchmal gebrochen sind und dazu neigen, den anderen festzuhalten oder zu manipulieren oder zu gängeln, damit er endlich tut, was ich mag. Das heißt, unser offenes Herz für den anderen ist nicht immer heil. Und mein offenes Herz für ihn ist auch nicht immer heil. Deswegen ist die Möglichkeit, im Herzen eines anderen man selbst zu werden, begrenzt. Die tiefere Möglichkeit, frei und du selbst zu werden, ist, wenn du im Herzen Jesu ankommst. Er ist das Herz der Welt, das freieste Herz, das je gelebt hat, das Herz, das sich ganz hat öffnen lassen und der Welt gegeben hat. Wenn du spürst, dass du dort ankommst, innerlich, dass er der Grund ist, auf dem du stehst, beginnt deine wirkliche Freiheit, deine Fähigkeit zu lieben, deine Fähigkeit, dich hinzugeben, deine Fähigkeit, das Richtige zu wählen, deine Möglichkeit, du selbst zu werden. Paulus sagt im Galaterbrief, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Bedeutet das, dass der Paulus verschwindet? Paulus ist der völligen Überzeugung, dass er viel tiefer er selbst ist, als es vor Christus und seiner Begegnung mit ihm je war. Im Herzen eines anderen man selbst sein dürfen, da beginnt die tiefere Freiheit. Und die tiefste Form der Freiheit beginnt, wenn wir anfangen, im Herzen Jesu wir selbst sein zu dürfen.